Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Hans-Ulrich Grimm ist einer der vielen, vielen, vielen Pädagogen, die in den 70er Jahren ausgebildet worden sind und die dann festgestellt haben, dass die Schulen schon voll sind. Wie sind sie zum Essen gekommen? Wie wurde aus Hans-Ulrich Grimm Theo Trüffel?
Also beim Essen war ich seit Geburt, weil Essen ist ja nicht was Lebensnotwendiges. Dass mich das besonders interessiert, habe ich dann später gemerkt, als ich studiert habe, habe ich immer gern gekocht für mich und für Freunde und Freundinnen. Und ich habe mich dann, als ich Journalist wurde, zunächst bei der Schwäbischen Zeitung als Lokalredakteur, auch wieder mit dem Essen beschäftigt und habe dann zusammen mit anderen Kollegen so eine Gastrokolumne ins Leben gerufen unter dem Pseudonym Theo Trüffel. Haben wir dann praktisch abwechselnd über die guten und weniger guten Gaststätten in Ravensburg am Bodensee, war das damals, geschrieben. Dann war damals Tschernobyl. Tschernobyl war 1986. Und ich war Lokalredakteur seit kurzem gewesen. Und über Oberschwaben damals ging diese ganze schwarze Wolke Radioaktivitäten nieder. Und für alle war klar, dass die Radioaktivität sich unten auf dem Boden irgendwo niederschlägt. Das war ja auch messbar. Und ich habe dann einfach gedacht, ich mache mal routinemäßig einen Anruf beim örtlichen Milchwerk. Omira hieß es, heißt es noch heute. Und frag einfach nach, ob man da mal einen Fotografen vorbeischicken kann, der fotografiert, wie sie da die Proben nehmen aus der Milch. Ich habe mir vorgestellt, auf so einem Milchtankwagen steht dann einer und der nimmt praktisch mit so einem Schöpflöffel irgendwie Milch raus, um die Probe zu machen. Naja, und merkwürdigerweise musste ich mich damals dann gleich mit dem Chef von dem Unternehmen verbinden lassen. Die hatten da keine Presseabteilung und ich dachte, das ist eine Routineangelegenheit. Die schicken Fotografen vorbei, wir machen eine Bildunterschrift, Probename, Radioaktivität bei Omira-Milch, alles so sorgfältig geprüft. Und dann war aber, als ich verbunden worden bin mit dem Direktor von dem Milchwerk, habe ich gefragt, ob wir einen Fotografen geschwind vorbeischicken können und war plötzlich Schweigen in der Leitung. Und dann habe ich nachgefragt, hallo, sind Sie noch da? Und ja. Und es war eben nicht möglich, da einen Fotografen vorbeizuschicken. Und das habe ich dann geschrieben und kommentiert, also wie das Gespräch verlief, dass da Schweigen war am anderen Ende der Leitung. Und dann war Halligalli in der Stadt. Also Mütter waren besorgt, alle waren natürlich unglaublich aufgeregt, weil jeder hat gedacht, die kontrollieren das ganz normal. So, und zu meiner großen Überraschung konnten wir das einfach, dieses Bild, was ich mir vorgestellt hatte in meinem Lokalredakteurskopf, dieses Bild war nicht zu machen. Und ja, dann war Halligalli, war Aufregung. Der Milchkonzern musste sich dann hinterher rechtfertigen. Überall in den Supermärkten haben sie dann am Milchregal Aushänge gemacht, dass sie strenge Kontrollen machen und dergleichen. Und das war für mich praktisch so, also ich denke ja grundsätzlich, die Welt ist gut und die Menschen sind auch gut. Und das war für mich zum ersten Mal so eine Konfrontation mit der Realität, dass eben das, was ich mir so vorstelle unter Nahrungsproduktion und Sorgfalt und Ehrlichkeit bei der Nahrungsproduktion, dass das in der rauen Wirklichkeit eigentlich nicht Bestand hat. Dass die raue Wirklichkeit in der Nahrungsproduktion ganz anders aussieht, als ich mir das vorstelle und als es auch im Werbefernsehen so aussieht. Das war Tschernobyl, das war sozusagen irgendwie so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und ich habe mich dann halt auch mit den Schattenzeiten des Essens beschäftigt.
Machen wir das konkret, Hans-Ulrich Grimm, Gastgeber Johann Schelljem. Irgendwann muss Hans-Ulrich Grimm, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, ja eine Weggabelung erreicht haben. Also entweder ich schaue mir immer spezialisiertere, immer verfeinerte Kochkünste an, in denen man umgeht mit den Speisen, oder ich fange an zu gucken, was steckt denn da drin? Ich gehe in die Küche und schaue mal, was hat der denn für Pülverchen in seiner Küche stehen?
Ich war ja dann beim Spiegel und beim Spiegel widmet man sich so normalerweise eher den Schattenseiten des Daseins. Und deswegen.
Und wir schreiben welches Jahr?
Das war 1989, von 1989 bis 1996. Und beim Spiegel damals hat mir mein Ressortchef gesagt, geht Recherche nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle. Und deswegen konnte man überall hinfahren, zu Kongressen, zu Messen, Paris, London. Und so habe ich halt angefangen, bei so Zusatzstoffmessen, Ingredients messen, mich zu tummeln und zu recherchieren. Und habe dann zu meiner großen Überraschung gemerkt, dass das Essen oder die Zutaten, die da so präsentieren, mit dem Echten, was ich so erwarten würde, überhaupt nichts zu tun hat. Also mein erstes Erlebnis diesbezüglich war, als ich bei Knorr war in Heilbronn, die Suppen herstellen, das berühmte Trockenhuhn. Ich habe da gefragt, aus was eigentlich so eine Tütensuppe, Hühnersuppe besteht. Und da sagten die dann, also der leitende Chefingenieur, sagte dann das schöne Wort Trockenhuhn, 2 Gramm Trockenhuhn sind in so einer Tüte Hühnersuppe drin. Das sind praktisch so kleine Kügelchen, das Trockenhuhn. Auf den Messen ist mir das dann aufgefallen.
Ist das denn noch Huhn?
Das ist getrocknetes Huhn. Das sind so die Sachen, das ist praktisch Natur transformiert in Rohstoff für Nahrungsindustrie. Deswegen steht am Anfang schon irgendwo Natur, aber was hinterher reinkommt in die Tüte, hat mit Natur nur sehr entfernt was zu tun. Und das ist mir klar geworden auf diesen Messen, wo sie diese Zutaten praktisch präsentieren, ihrer Kundschaft aus der Nahrungsindustrie. Das sind dann so große Glaskolben gewesen, so 4-5 Meter hohe Glaskolben, alles so messemäßig präsentiert. Und da waren dann, es sah aus wie rosarote Nescafé-Kügelchen, dunkelbraune Nescafé-Kügelchen, hellbraune Nescafé-Kügelchen. Und unten stand dann Chicken, Lamb, Pork, Beef, so. Also Huhn, Schwein, Rind und dergleichen. Das hat natürlich mit einem Rind und einem Schwein, also mit einem Tier, mit Kopf, Gesicht, Beinen, überhaupt nichts mehr zu tun. Also es sind praktisch wesenlose Rohstoffe, die da in so eine Tütensuppe reinverarbeitet werden. Und da ist mir dann langsam klar geworden, dass diese Art der Produktion in der Nahrungsindustrie überhaupt nichts mit der hausfraumäßigen oder kochmäßigen Produktion zu tun hat. Und die endgültige Einsicht kam mir dann, als ich auf den Messen gesehen habe, dass sie praktisch den Geschmack separat verkaufen mit den Aromen. Das ist mir klar geworden, wenn irgendwo Aroma draufsteht auf so einer Tütensuppe oder gar natürliches Aroma oder auf dem Erdbeerjoghurt von Landliebe oder so. Dieser Geschmack wird praktisch separat hinzugefügt. Und das war für mich, also ich als Feinschmecker, das Empörendste. So Holland-Tomate, erst entziehen sie praktisch dem Essen den Geschmack durch Massenproduktion und hinterher fügen sie da den Geschmack separat hinzu in Pulverform. Und das fand ich als Feinschmecker unglaublich empörend.
Das heißt, der teure Joghurt Landliebe ist ja ein besserer Joghurt. Der Erdbeerjoghurt von Landliebe hat keine Erdbeere gesehen.
Das ist erst einmal kein besserer Joghurt, sondern ein schlechterer Joghurt. Ich habe das mal vergleichen lassen. Er hat vielleicht eine Erdbeere gesehen, aber natürlich keine Erdbeere in Erdbeerform. Was Sie im Fernsehen sehen, ploppt irgendwie malerisch eine Erdbeere in den Joghurt von Landliebe, von Zott, von irgendwem. Ich habe den Erdbeerjoghurt mal vergleichen lassen, labormäßig untersuchen lassen, einen selbstgemachten Erdbeerjoghurt mit Naturjoghurt und Erdbeeren drin, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Landliebe, sogenannter Fruchtjoghurt, Typ Erdbeere. Im Labor, und da kam, ich habe verschiedene Sachen untersuchen lassen, unter anderem sowas wie Mangan, Kalium, einfach so Mineralien, die da drin vorkommen. Von Natur aus, die bei Erdbeeren besonders prominent sind. Und da kam dann raus, dass eben in meinem selbstgemachten, hausgemachten Erdbeerjoghurt 6 bis 8 Mal von diesen Inhaltsstoffen, von diesen körperwichtigen Inhaltsstoffen drin sind als im Landliebejoghurt. Das heißt, mein Körper, der braucht ja diese ganzen Substanzen. Mein Körper lebt ja nicht von irgendwelchen Geschmacksillusionen. Mein Körper ist ja Substanz, 76 Kilo Substanz. Und diese Substanz muss immer erneuert werden. Also muss da neue Substanz hin. So, wenn jetzt Substanzbedarf herrscht bei Mangan, dann muss mein Körper von dem Landliebe-Erdbeerjoghurt 6 bis 8 Mal so viel essen wie von meinem selber gemachten. Das heißt, dann hat er aber auch 6 Mal so viel Joghurt gegessen, also 6 Mal so viel Fett und dergleichen. Das heißt, wenn man so aromatisierte Sachen isst, dann wird der Mensch dicker, weil er einfach völlig unnötiges Zeug isst, weil er das Nötige nicht kriegt. Das heißt, alle Sachen, wo Aroma hinten drauf steht, sind substanzmäßig minderwertig und der Mensch muss deswegen mehr essen und wird in der Folge dicker. Das hat die Aromaindustrie vor Jahren auch eingeräumt in so einem Informationsblatt, wo es darum ging, sind Aromen gesundheitsschädlich? Und da haben sie eingeräumt, es gäbe keine Gesundheitsschäden, außer eben Übergewicht. Mhm. Also die Aromenhersteller wissen das selbst, dass ihre Produkte zu Übergewicht führen.
Was passiert mit unseren Geschmackserfahrungen, was passiert mit unserer Welterfahrung, wenn wir in dieser Umgebung, in dieser sensorischen Umgebung sozialisiert werden?
Das ist ein besonders tragisches Thema, weil das halt ziemlich weitreichende Konsequenzen hat, wenn vor allem ein Kind in so einem, sagen wir mal, Aromen- oder Geschmacksillusionsmilieu aufwächst von Kindesbeinen an. Der Körper, wie gesagt, muss sich ständig regenerieren. Der Körper, hat mir mal ein Medizinprofessor erzählt, wird ständig erneuert. Ich habe mir irgendwann überlegt, wenn ich meine Fingernägel so angucke, die werden ständig neu, obwohl ich eigentlich schon alt bin, wachsen die eigentlich immer wieder nach. Meine Haare wachsen auch immer wieder nach. Und dann habe ich einen Medizinprofessor mal gefragt, sagen Sie mal, kann es sein, dass andere Teile an mir auch immer wieder nachwachsen? Er sagt, ja, das ist so, also der gesamte Körper erneuert sich. Dann habe ich gesagt, wie, also meine Fingernägel, die brauchen vielleicht irgendwie ein halbes Jahr, bis sie ersetzt sind. Wie lange dauert der Rest vom Körper? Sagt er, 7 Jahre. Das heißt, der ganze Körper insgesamt, mit Ausnahme vom Hirn, wenn man sonst das Alphabet neu lernen müsste, alle 7 Jahre, der gesamte Körper erneuert sich innerhalb von 7 Jahren komplett. Selbst das Rückgrat, Knochen, alles erneuert sich. So, und dieses Körpermaterial sind insgesamt 2 Millionen verschiedene Substanzen. Das heißt, Sie müssen alle 7 Jahre diese ganzen 2 Millionen verschiedenen Substanzen erneuern. Ist eine schwierige Übung, weil niemand, weder Sie noch ich, noch die Hörer zu Hause, haben diese 2 Millionen verschiedenen Substanzen im Kopf oder wissen gar, wo sie herkriegen. So, deswegen hat der Körper da einen ganz simplen Mechanismus, aber hochkomplizierten, aber eigentlich vom Prinzip einfachen Mechanismus. Der Darm, Second Brain, das zweite Gehirn, analysiert ständig die Nahrungsversorgungslage im Körper.
Was durchläuft?
Was durchläuft, was reinkommt, was drin ist. Und wenn irgendwas fehlt zum Beispiel, gibt der Darm, Second Brain, eine Meldung an First Brain, das Gehirn oben, Hypothalamus. Das heißt, diese Region im Gehirn, das Gehirn des Gehirns, die wichtigste Zone, sagen die Hirnforscher, vielleicht so groß wie ein Daumennagel. Und diese Zone, die übersetzt dann praktisch die Körpersprache der Körpersubstanzen in die Sprache der Gelüste. Und wenn es Ihnen irgendeine Substanz fehlt, dann haben Sie plötzlich brennende Lust auf was Bestimmtes. Ich sage immer, mir schwebt oftmals 2 Tage lang ein Rostbraten vor meinem geistigen Auge vorbei. Und das sagt mir, mein Körper braucht irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was in so einem Rostbraten drin ist. Mein Körper weiß das aber. Weil mein Körper hat alle Jahre, die er im Rostbraten gekriegt hat, lernen können, was in so einem Rostbraten für Substanzen drin sind. So, und über diesen Geschmack funktioniert die Bedarfsdeckung. Also mein Körper entwickelt Appetit auf was und weiß dann, in Brokkoli ist das drin, in Rostbraten ist das drin, in Schokolade so. Und das muss das Kind am Anfang von ganz klein an lernen. Deswegen gibt man dem Kind am Anfang einfach nur Karotten, nur Kartoffeln, lauter einzelne Nahrungsmittel, damit der kindliche Körper lernt, welche Geschmackserlebnisse, welche Inhaltsstoffe repräsentieren. So, und danach kann dann praktisch im restlichen Leben, kann der Hypothalamus, kann der Körper immer wissen, wenn er irgendwas braucht von seinen 2 Millionen Substanzen, kann er auf Erdbeeren zurückgreifen, kann er auf Nüsse zurückgreifen und dergleichen.
Hans-Ulrich Grimm, das ist aber gerade unrealistisch, weil meine Kinder stehen dann, oder als sie kleiner waren, standen die auf Fruchtzwergen. Also hat ihr Hypothalamus ihnen eine Reihe bunter Fruchtzwerge vorgespiegelt und sie sind dann ans Regal gerannt und haben diese Fruchtzwerge herausgezogen. Die musste ich dann kaufen.
So, das ist dann praktisch was ganz Verhängnisvolles, wenn die kleinen Kinder glauben, in Fruchtzwergen wäre jetzt praktisch die Frucht drin, die ihr Körper braucht jetzt. Das finde ich das Verhängnisvolle, wenn der kleine Kinderkörper mit diesen chemischen Aromen konfrontiert wird. Es gab jahrelang, gab es von Hipp, dem berühmten Kindernahrungsproduzenten, einen sogenannten Früchtetee, der praktisch nur aus Aromen, chemischen Aromen bestand. Ab Alter von 6 Monaten. Und das ist natürlich verhängnisvoll, wenn ein Kind im Alter von 6 Monaten gar nicht die Früchte von, also den Geschmack und den Inhalt von Himbeeren, Erdbeeren und dergleichen kennenlernt, sondern nur das chemische Aroma, das der Hip oder das der Danone für die Fruchtzwerge und so verwendet. Und wenn der kindliche Körper sowas kennt und er verlangt dann nach dem Inhaltsstoff, der da in Spuren schon noch drin ist, dann will das Kind eben die Fruchtzwerge haben, muss aber halt von den Fruchtzwergen ein Vielfaches essen, um die Substanzen zu bekommen, die der Körper eigentlich braucht, und wird deswegen dicker und dicker und dicker und dicker.
Sie haben mitgebracht Monty Python, I Like Chinese. Warum?
Weil ich eben in China jetzt ein paar Mal war zu Recherchezwecken und ich fand es faszinierend, erstmal das chinesische Essen, es gibt ja nicht nur Hund und Schlange und Frosch, sondern es gibt erst eine unglaubliche Vielfalt. Und ich fand das chinesische Essen dem europäischen Geschmack eigentlich relativ nah. Eine unglaublich hohe Qualität, also vom Geschmack, natürlich gibt es auch Gift und Hormone und so in China, klar, aber das kulinarische Bewusstsein und die kulinarische Qualität und die Herstellungsweise fand ich wirklich sehr beeindruckend und vor allem, was mir immer am wichtigsten ist, das Körpergefühl, was man hat. Also wenn man zum Frühstück irgendwie Hühnersuppe isst und Spaghetti und Reis, hat man den ganzen Tag über ein wunderbar leichtes und aktives Körpergefühl und das war meine wichtigste Erfahrung in China.
Monty Python, I Like Chinese.
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese.
Monty Python, I Like Chinese. Hans-Ulrich Grimm zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Sie waren mehrfach in China. Wie muss ich mir Ihre Recherche vorstellen? Wo haben Sie recherchiert? Weil erstmal geht man ja in ein Restaurant und isst das Produkt. Und dann schmeckt man, wenn man geübt hat, vieles heraus. Und in China wird das noch viel schwieriger sein als in Deutschland, weil in China gibt es nicht so viele Verwandtschaften zu den Spätzle und zu den Maultaschen.
In China ging es mir praktisch um die Nahrung der Zukunft, um die Nahrungsversorgung der Menschheit in der Zukunft. Ich bin nach China gefahren, weil mir bei Nestle in der Weltzentrale am Genfer See mir der Pressesprecher von Nestle damals erzählt hat.
Damals heißt?
Ach, das war vor ein paar Jahren, vielleicht 10 Jahren, maybe. Bei Nestle haben sie gesagt, die Nahrungsversorgung der Menschheit in Zukunft kann nur mit Nestle-Methoden erfolgen. Rein aus logistischen Gründen. Die Megacities der Zukunft, 20, 30, 40 Millionen Einwohner, die kann man schon aus logistischen Gründen nur mit konservierten Fertigprodukten versorgen, weil die Sachen sonst kaputt gehen, bis sie praktisch die Leute in der Megacity erreichen. So, und dies im Hinterkopf habe ich immer gedacht, jetzt würde mich mal interessieren, ob das wirklich stimmt so. Und in China gibt es ja mittlerweile diese Megacities. Und dann habe ich gedacht, das will ich jetzt mal wissen, wie das da aussieht, wie die ihre Megacities versorgen, ob da praktisch um so eine Megacity wie Shanghai oder Peking rum riesige Gürtel mit Fleischfabriken gibt zum Beispiel oder Hühnerfabriken oder so. Und bin dann hingefahren mit der festen Absicht, mich irgendwie erschüttern zu lassen, dass ich mein Weltbild, mein idyllisches baden-württembergisches Weltbild mit kleinen Farmen, so Bio und so, dass ich das revidieren muss im Hinblick auf Zukunft und auf große Einheiten. So, und hab dann, in China muss man sich immer so einen Führer besorgen, muss man alles organisieren lassen. Hab also über eine Agentur mir immer so Führer besorgt und verschiedene Destinations mir rausgesucht. So einen Großmarkt wollte ich mal besuchen zum Beispiel. Ich habe gefragt, ob es da so Großmärkte gibt, wo die Nahrungsversorgung praktisch organisiert wird. War dann in der größten Stadt der Welt, Chongqing, 36 Millionen Einwohner auf der Fläche Österreichs. Die Kernstadt hat ungefähr so 6 Millionen Einwohner. Und war dann auf dem Markt da, einer von drei Märkten, von großen Märkten, die Stadt praktisch versorgen.
Wir sprechen jetzt nicht von diesen idyllischen Nachtmärkten, wo lauter nette Leute mit einem kleinen Wok stehen und irgendwas Garnelenartiges brutzeln.
Nee, wir reden über Märkte, die praktisch ganze Städte versorgen. In Peking gibt es natürlich einen einzigen Markt, der alle 18 Millionen Chinesen, Peking-Bürger versorgt. Und der erste Markt war eben der da in der größten Stadt der Welt, Chongqing, der in Peking war dann ganz ähnlich. Das sind so Großmärkte. Da ist praktisch Tag und Nacht Betrieb. Da kommen praktisch Tag und Nacht kommen da riesige Lastwagen. Und die Lastwagen sind voll mit Blumenkohl, mit Paprika, mit Frühlingszwiebeln, mit Melonen, Kürbis, Karotten, praktisch alles, was das Herz begehrt. Und da fahren praktisch Tag und Nacht fahren diese Lastwagen rein, sind dann riesige Hallen oder in Peking auch unter freiem Himmel. Und die Lastwagenfahrer, die schlafen dann irgendwie daneben und dann kommen praktisch so kleine Lastwägelchen oder so Fahrrad-Rikscha-artige Lastwagen und die transportieren dann die gelbe Rüben wieder ab in die Schulkantinen, in kleine Märkte oder für diese Garküchen, für diese kleinen Restaurants und so. Also das heißt, es ist praktisch eine völlig traditionelle Art und Weise der Nahrungsversorgung. Und die ganzen Schulkantinen, die ganzen Restaurants, die ganzen kleinen Straßengarküchen, die beziehen praktisch alle ihre Rohstoffe, ihre Karotten, ihre Frühlingszwiebeln von diesen Großmärkten. Dann wollt ihr auch noch sehen, wie das mit der Fleischversorgung ist. Hab zur Führerin gesagt, in Chongqing, ihr würdet mal gern sehen, wo die Schweine herkommen. Und hab mir dann vorgestellt, das ist eine riesen Schweinefabrik mit 50.000 Schweinen. Und dann sagt sie, okay, wir können da hinfahren. Sind wir rausgefahren aus der Stadt in so eine idyllische Gegend. Und dann hält plötzlich irgendwo auf so einem Feldweg oder so einer kleinen Straße, hält das Auto an und die Führerin sagt, wir müssen jetzt aussteigen. Und ich sagte, wo ist denn hier die Schweinefabrik? War praktisch gar nichts, war nur so ein Bambushain. Ich sagte, ja, wir gehen jetzt da durch den Bambushain. Wunderschönes Wetter war, die Sonne hat geschieden, sind wir da durch den Bambushain, kamen zu kleinen Weihern vorbei. Und plötzlich war so eine Art, wie so eine Hundehütte, machte die Tür auf und sagt, da sind die Schweine. Ich sagte, was? Da waren zwei Schweine drin. Ich sagte, was, das ist alles hier, oder was? Ich sagte, nö, da drüben, da hätten sie noch ein Schwein. Also das wollen sie mir nicht weismachen, dass man die größte Stadt der Welt, Chongqing, mit solcher Art Schweineproduktion versorgen kann. Ich sagte, doch, das wäre die typische chinesische Art. Ich sagte, das kann ja wohl auch nicht sein. Also die Nachbarn, die hätten irgendwie ein paar Hühner und die übernächsten haben irgendwie 10 Enten. Also das können Sie mir Ihrer Großmutter erzählen, dass man 1,3 Milliarden Chinesen praktisch auf diese Art und Weise ernähren kann. Ich habe da das nicht geglaubt. Und habe gesagt, es gibt doch bestimmt bei Ihnen auch so riesige Hühnerfabriken, wo man, wie bei uns, 700.000 Hühner auf einen Schlag auf dem Haufen. Also ja, das gibt's vielleicht schon, aber nur für die Ausländer. Die Chinesen selber, die hätten ein Qualitätsbewusstsein, die würden sowas nicht essen. So, und ich habe dann gedacht, das kann nicht sein, die erzählen mir irgendwie das Blaue vom Himmel runter. Und dann war ich in Peking bei Greenpeace und habe das gegenrecherchiert, weil ich wollte dieser Führerin das nicht glauben. Und habe dann, das war eine Schweizerin, die da in Peking im Greenpeace-Büro war, Frau Isabel Meister. Und habe zur Frau Meister gesagt, Frau Meister, mir hat die Führerin gestern erzählt, wir waren auf dem Bauernhof, da hat es zwei Schweine gehabt. Die hat behauptet, die Führerin, das wäre typisch für China. Dann sagt die Greenpeace-Vertreterin, Frau Meister, ja, das stimmt. Was anderswo Garten heißt, heißt in China Farm. Und so mit zwei Schweinen und 12 Enten und so, das wäre durchaus typisch. Das findet Greenpeace sogar zu kleinräumig. Und in China bei 1,3 Milliarden Einwohnern gibt es 600 bis 800 Millionen Kleinbauern von dieser Art. Greenpeace sieht es eher kritisch, weil gerade die Kleinbauern wenig Ahnung haben und viel Gift, viel Hormone irgendwie draufkippen. Also das ist nicht nur unbedingt ein Idyll, aber es ist halt die für China typische Produktionsweise. So, und dann war ich in Peking auf dem Großmarkt, der zentrale Großmarkt für China. Also auch 360 Tage pro Tag kommen da Lastwagen rein, 24 Stunden am Tag, 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Und dann standen wir da mit dem Chef von dem Großmarkt, leicht erhöht über dem ganzen Areal. Das war 1,8 Kilometer lang, 900 Meter breit, also einfach riesengroß. Und da kommen halt die Lastwagen aus der inneren Mongolei und aus 100, 200, 300 Kilometer Entfernung. Und nachdem ich das wusste mit diesen Kleinbauern, habe ich den Chef von dem Großmarkt gefragt, sie sagen, wie viele Bauern sind da eigentlich tätig zur Belieferung von ihrem Großmarkt? Denkt er kurz nach und sagt dann, 80 Millionen. Ich sage, wie bitte? Entschuldigung, dass ich lache, unser Land, Deutschland hat nur 80 Millionen Einwohner. Und bei Ihnen sind es 80 Millionen Bauern tätig, um die 18 Millionen Einwohner Pekings zu ernähren. Fand ich unglaublich. So, lange Rede, kurzer Sinn, das zeigt, dass es praktisch mit unglaublich traditionellen, quasi vorgestrigen landwirtschaftlichen Methoden möglich ist, ein Milliardenvolk wie China zu ernähren. 1,3 Milliarden. Es ist die Frage, ob das politisch gewollt ist, dass praktisch die Hälfte der Bevölkerung auf dem Acker steht, ganz wenig Geld verdient, keinen Fernseher hat, keinen Kühlschrank hat, keine Waschmaschine hat, um praktisch so kleinbäuerlich die Nahrung herzustellen. Das ist die Frage, ob man das politisch will. Das will in China kein Mensch, das will die Regierung nicht, das will Greenpeace nicht, das wollen auch die kleinen Bauern nicht. Aber es geht. So, und ob man irgendwas dazwischen möchte, zwischen zwei Schweinen und 50.000 Schweinen pro Hof, das ist eine politische Entscheidung, eine gesellschaftliche Entscheidung, wo die Entscheidungsträger, die Bevölkerung, die Politik entscheiden muss, in welche Richtung es gehen soll. Aber die Zukunft der Nahrungsversorgung kann eben so traditionell aussehen, wenn man das will.
Hans-Ulrich Grimm, dann springen wir über den Atlantik von China aus, über den Pazifik in die USA. Da gab es ja eine agrarindustrielle Revolution mit Hybridweizen, mit der Verwandlung der Prärie in die Ja, gut, in eine neue Form der Kornkammer, in der man alljährlich das Saatgut kaufen muss, um dann einen besonders hohen Ertrag zu bekommen. Ich glaube, auch bei den Rindern hat das Ganze nicht Halt gemacht mit Großkonzernen, die die Bauern fest im Griff haben und als Spitze der Kultur dann auch durchaus den Hamburger. Wie sahen dort Ihre Recherchen aus? Denn der Spiegel hat Sie auch dahin geschickt.
Ja, bin ich auf, das war dann als freier Autor, wo ich hingefahren bin. Amerika ist bei dir das Gegenbeispiel zu China. Amerika ist bei dir die totale Emanzipation von der Natur. Und ich bin da hingefahren, zunächst nach San Diego, wo ich die Mutter eines Kindes, Lauren Rudolph, besucht habe, die an einem Hamburger, genau an einem Cheeseburger gestorben ist. Und bei der
die
Mutter,
hat sich verschluckt, die Luftröhre.
Die hat sich verschluckt. Die hatten den Cheeseburger gegessen und in dem Cheeseburger war drin eine Bakterie, E. coli-Bakterie, 0157H7. Diese Bakterie ist ganz neu. E. coli-Bakterien sind was ganz Normales, Darmbakterien. Und diese spezielle neue Form von E. coli-Bakterien, die hat man 1982 zuerst in Hamburgern von McDonald's festgestellt. Und die breiten sich seither praktisch rund um die Welt aus. Ich war auch in Japan gewesen, da war die weltgrößte E. coli-Epidemie gewesen im Jahre 97. Es gab auch in Deutschland schon Todesfälle. Im Allgäu war zuletzt ein 2,5-jähriger Junge, der dran gestorben ist. In Norwegen sind Kinder an Lidl-Fleisch gestorben. Also es kommt überall vor, auch in Europa. Und Amerika war aber auch hier wieder führend und da waren die ersten Todesfälle zu beklagen. Und das Interessante dran war, also für die Mutter war das natürlich traurig, weil das Kind war 7 Jahre alt, als es gestorben ist. Und man hat zunächst überhaupt nicht gewusst, was die Ursache war. Es war ganz dramatisch, ich habe das in dem Buch ja beschrieben, Tödliche Hamburg, das Buch fängt damit an, das war kurz vor Weihnachten, das Kind ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und ich bin weniger Tage praktisch gestorben. Diese E. coli-Bakterien, die wirken auf die Nieren und es endet dann mit Nierenversagen, das Kind stirbt und es waren praktisch hunderte von Kindern, die auf diese Art und Weise gestorben sind. Und das Problem war, dass man zunächst gar nicht rausgefunden hat, was die Ursache dafür war. Man kam dann auf die Hamburger. Aber die Hamburger haben halt den Charakter, dass sie praktisch so eine gesichtslose Transformationsform von Fleisch sind, wo man gar nicht erkennen kann, A, von welchem Tier das kommt, B, von welchem Hof das kommt, C, in welcher Gegend das herkam, D, von wo das gefüttert wurde. Das ist praktisch so eine Industrialisierungsform von Nahrungsprodukt, wo es einfach eine Arbeitsteilung, wo es eine Zulieferkette gibt, wie bei der Autoproduktion, wie bei normaler Industrieproduktion. Und das ist auch das besondere Risikopotenzial in dieser Produktionsweise, dass irgendwo ein ganz kleiner Bakterienquell praktisch sein kann und dann breiten sich die Bakterien übers ganze Land aus. Das Interessante für mich war daran, dass praktisch eine Produktionsweise zum Krankheitserreger werden kann. In der sogenannten Tierproduktion nennt man sowas Faktorenkrankheit. Also das sowas wie Salmonellen oder Campylobacter oder auch diese E. coli-Bakterien, dass man die nicht nur unter dem Mikroskop betrachten muss, um praktisch das Wesen dieses Krankheitserregers zu erfassen, sondern dass man quasi von ganz außen drauf gucken muss. Faktorenkrankheit deswegen, weil zur Ausbreitung des Erregers nicht nur sein eigenes Krankheitserregerpotenzial gehören, sondern praktisch auch der Stall als Faktor. Wenn viele Tiere, Hunderttausende von Tieren in so einem Stall drin sind, dann trägt dieser Faktor zur Ausbreitung bei. Wenn die Tiere durch die ganze Republik gekarrt werden, dann trägt dieser Faktor zur Verbreitung bei. Und wenn dann hinterher praktisch das Hackfleisch wiederum durch das ganze Land verteilt wird, dann trägt dieser Industrialisierungsfaktor wieder zur Krankheitsausbreitung bei. Das heißt, man darf, wenn man diese neuen Risiken der Industrialisierung anguckt, nicht nur mit dem Mikroskop auf den Krankheitserreger gucken und sagen, ach, das ist ein Campylobacter, den muss man mit den und den und den Antibiotika bekämpfen, sondern man muss auf das System gucken. So, und gerade bei diesen E. coli-Bakterien, an denen die Kinder immer wieder sterben, bei den E. coli-Bakterien, diesen neuartigen, ist es Interessante, dass die sich nur deswegen ausbreiten, weil die Rinder artwidrigerweise mit Kraftfutter statt mit Gras gefüttert werden. So, von Natur aus essen die Rinder Gras, wie jeder weiß. Also Kühe grasen irgendwo. Mittlerweile dürfen die das aber nicht mehr, und zwar einfach aus Profitgründen, weil die sogenannte Leistung eben sowohl bei der Milchproduktion als auch bei der Fleischproduktion wird erhöht, wenn das Tier Kraftfutter mit Getreide kriegt. So, und da gab es eine amerikanische Regierungsstudien, die haben glasklar gezeigt, dass, wenn das Tier Gras kriegt, Grasfütterung kriegt, dass dann diese Krankheitserreger praktisch schon im Rinder-Magen-Darm-Verdauungstrakt abgetötet werden zu 99,9% und die restlichen, die gehen dann außen hops. Wenn Sie aber dem Rindvieh Getreidefutter geben, Kraftfutter geben, dann können die überleben im Verdauungstrakt, dann werden die auch resistenter und dann können die auch außerhalb des Tieres praktisch länger überleben.
Sie sind ja bis in die Südsee gereist. Und wenn ich an die Südsee denke, dann sind da sehr voluminöse, mit Blumenketten schunkelnde Menschen, die sehr vergnügt aussehen. Aber für Nordic Walking machen die keine Werbung. Ist das denn gesund? Also haben Sie dort versucht, wie Gauguin das paradiesische Eiland zu finden? Oder warum sind Sie in die Südsee, um über das Abnehmen zu sprechen?
Also zunächst wollte ich einfach schon immer mal in der Südsee recherchieren. In der Tat hat mich dieser paradiesische Aspekt interessiert. Und dann fand ich eben auch interessant, dass genau in diesem Paradies auf Erden praktisch die weltmeisten Diabeteskranken leben. In einer Welt, gegen die man sich wirklich wie das Paradies vorstellt, die auch wie das Paradies aussieht.
Aber das ist doch komisch, weil Fisch gibt es dort viel, ja. Kokosnüsse gibt es ja. Und Zuckerrohr ja eher weniger Zuckerrüben.
Ich fand es völlig merkwürdig. Also die haben ja herausgefunden, also die Wissenschaft, dass Diabetes genetisch bedingt ist, also praktisch erblich. Aber vor 50 Jahren gab es in der Südsee überhaupt denn kein Diabetes. Diabetesrate null. Und mittlerweile haben sie die welthöchsten Diabetesraten von zum Teil über 40%. Das fand ich höchst interessant und deswegen bin ich da hingefahren. Wir waren da im Königreich Tonga und da in der Hauptstadt Nuku'alofa und da im Diabeteshospital und haben da mit dem Arzt Dr. Malakai Ake gesprochen. Das erste Mal war ich 1998 da und dann 10 Jahre später wieder 2008, um herauszufinden, wie sich die Entwicklung da weiter fortgesetzt hat. Und der Dr. Ake hat mir beim ersten Mal schon gesagt, die 4 Top-Killers in Tonga wären Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Und diese Krankheiten hätten zugenommen parallel zu den Lebensmittelimporten. Also zuvor war das praktisch weitgehend unbekannt, Diabetes zumal. Aber mit steigenden Lebensmittelimporten haben praktisch diese sogenannten Zivilisationskrankheiten dort angefangen. Das kann man auch besichtigen, damals schon an den Haltestellen vom Schulbus da direkt am Meer, ganz idyllisch gelegen. Da standen die Kinder ganz hübsch anzusehen in ihren Schuluniformen und daneben war so ein kleiner Wohnwagen und aus dem Wohnwagen raus, wie so ein Stand, irgendwie wie so ein Wurststand, haben die praktisch so Trockennudeln verkauft, Maggi-Nudelsnacks in so ganz grell bunten Packungen. Zum Schrecken der Ernährungsberaterin haben die Kinder das dort praktisch an der Bushaltestelle trocken und ungekocht gegessen. Interessanterweise, die Menschen in der Südsee, in Tonga zumal, die waren schon immer dick. Und wenn dick praktisch Risikofaktor für Übergewicht wäre, dann wären die Südsee-Insulaner schon immer alle diabeteskrank gewesen. So, und deswegen habe ich immer gedacht, das muss absoluter Quark sein, was hier die Diabetesexperten erzählen. Und jetzt in den letzten paar Jahren stellt sich raus, dass Diabetes praktisch eine Form von Stoffwechselentgleisung ist, die daraus herrührt, dass bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe das hormonelle Verarbeitungssystem irritieren. So, und diese Inhaltsstoffe führen dazu, dass zum einen Übergewicht entsteht und zum zweiten, unabhängig davon, praktisch sowas wie das metabolische Syndrom oder Zuckerkrankheit, Diabetes entsteht. Völlig unabhängig voneinander. Und da spielen Hormone wie Insulin zum Beispiel eine große Rolle. Da spielen aber viele andere Hormone auch eine Rolle. Und die werden eben durch bestimmte Nahrungsinhaltsstoffe wie Übermaß an Zucker oder Glutamat oder viele andere Inhaltsstoffe manipuliert. So, meine Beobachtung, die ich damals in der Südsee hatte, mein Gefühl war gewesen, die industrielle Nahrung, die da plötzlich in die Südsee schwappt, die hat unabhängig voneinander Übergewicht zur Folge und Diabetes zur Folge. Das war 1998 und mittlerweile weiß die Wissenschaft, genauso ist es. So, also es ist nicht praktisch das Übergewicht, praktisch die Ursache für Diabetes, sondern die Industrienahrung, die Inhaltsstoffe der Industrienahrung führen praktisch den Stoffwechsel in die Irre.
Zur Erholung nehmen wir uns Jack Johnson. Das ist ein Hawaiianer, der ist wahrscheinlich auch nicht so sehr schlank. Dessen Musik haben Sie mitgebracht.
Genau, also das finde ich eben diese typische Musik, also nicht so ganz klassisch, aber eine Musik, die einfach an das Feeling, das Südsee-Feeling, das Hawaii-Feeling erinnert.
Jack Johnson, Upside Down.
Who's to say what's impossible, they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity.
Jack Johnson, Upside Down. Klänge der besonderen Art aus Hawaii. Wir waren auf Hawaii mit Hans-Ulrich Grimm im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannes Schellium. Wir waren in China. Wir waren in den USA, San Diego, wo zu Weihnachten ein kleines Mädchen gestorben ist, an einem Hamburger, an einem Cheeseburger. Jetzt gehen wir nach Deutschland, damit wir einfach auch in den eigenen Stadtteil den Blick werfen können. Wir sprechen von dem Tag, an dem bei Aldi ganz schnell der Räucherfisch aus dem Regal verschwand. Wir sprechen über Pfannipüree und die Löcher in der Darmwand. Das sind alles Beispiele aus Ihrem Buch Tödliche Hamburger. Was ist an dem Tag geschehen, als bei Aldi einmal der Räucherfisch aus dem Regal verschwand, Hans-Ulrich Grimm?
In dem Räucherfisch waren eben auch wieder Krankheitserreger gewesen. Der Räucherfisch ist auch mal um die halbe Welt transportiert worden und ist eben wieder ein Beispiel dafür, dass die Nahrungsmittel für die Globalisierung eigentlich nicht geeignet sind. Und dass auf der anderen Seite die Menschen für die industrielle Nahrung, die wir heutzutage essen, auch nicht geeignet sind. Ich habe mal gelesen von einem amerikanischen Nahrungsexperten, von einem Branchenangehörigen, der die Frage aufgeworfen, are we designed for what we eat? Sind wir geschaffen für das, was wir essen? So, und die Frage muss man mit einem klaren Nein beantworten, weil die Menschen sind nicht dafür gedacht, dass sie Lebensmittel oder Nahrungsmittel essen, die für ein Jahr haltbar gemacht werden, wie ein Pfannipüree zum Beispiel. Im Supermarkt geht praktisch alles darum, dass es billig ist und lange hält. In der globalisierten Kette, Nahrungskette, muss vieles praktisch um die Welt gekarrt werden und kann unterwegs kaputt gehen, muss irgendwie eingelagert werden, muss dann über den Ozean transportiert werden. Und Nahrung geht einfach über kurz oder lang kaputt. Und im Supermarkt, wie gesagt, müssen die Sachen ewig halten. Die Sachen müssen vorher in die Fabrik transportiert werden. Also die haben einfach eine völlig wieder natürlich lange Haltbarkeitsdauer. Und die Nahrungsindustrie muss deswegen einen ständigen Kampf gegen die Natur liefern. Und dieser Kampf gegen die Natur, der richtet sich halt irgendwann auch gegen die Menschen. Und deswegen sind die Menschen eigentlich nicht geschaffen, das ist das Ergebnis meiner Recherchen, für das, was sie essen, was im Supermarkt angeboten wird. Und das sogenannte metabolische Syndrom, wo die Zuckerkrankheit Diabetes zum Beispiel dazugehört, das heißt, dass das metabolische Syndrom heißt, also der Stoffwechsel der Menschen gerät aus dem Gleis, weil der Stoff, den sie sich zuführen, einfach für die Menschen gar nicht geeignet ist. Das gerät alles aus dem Ruder, die Menschen werden dick und fett, und sie werden krank.
Wenn ich jetzt nicht auf den Bauernmarkt gehen will oder gehe, sondern eben zu den in die Großhandelsketten, also zu Aldi, da gibt es zum Beispiel auch Bio-Ware. Es gibt auch Bio-Hühner. Sie haben ein anderes Buch geschrieben, neben dem, also Sie haben eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, Tödliche Hamburger ist das eine, aus dem wir zitiert haben, von dem wir erzählt haben. Das andere heißt der Bio-Bluff, der schöne Traum vom natürlichen Essen. Da beschreiben Sie, da stellen Sie die nette Frage, wie glücklich sind die Biohühner bei Aldi? Wie glücklich sind sie?
Also die wir getroffen haben, die waren ziemlich glücklich. Ich wollte es überprüfen, weil ich mir halt nur schlecht vorstellen kann, wie Biohühner von Aldi leben. Und wenn sie so ein Ei kaufen, dann ist da so ein Aufdruck drauf, paar Zahlenkombinationen, Buchstaben-Zahlenkombinationen. Und dann können Sie bei www.wasstehtaufdemei.de nachgucken, wo dieses Huhn gelebt hat. So, und das war in dem Fall, was ich da gekauft habe, ein Bauernhof in Holland, glaub 100 Kilometer östlich von Amsterdam. Sind wir nach Amsterdam geflogen, von da mit dem Mietwagen auf den Bauernhof gefahren. Und es war in der Tat eine relativ idyllische Gegend, irgendwie ganz nett, oder so kleine Bauernhäuschen und so viel Grün und so ganz hübsch. Und der Bauernhof, der war dann ein Stück abseits. Und da war so ein ganz kerniger Niederländer, sah irgendwie ein bisschen gewaltbereit aus, als wir da hingefahren sind, hat sich aber als ganz nett entpuppt. Und der lebte mit seiner Familie auf dem Hof da, konnte kein Englisch, kein Deutsch. Und da haben wir halt so gerade brecht. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Hühner das sind. Er sagte, 5000, glaube ich, waren es. Und so, er wollte dann später aufstocken. Und so, und alles irgendwie voll Bio. Und das sah, fand ich jetzt irgendwie vertrauenserweckend aus. Und dann sind wir da zurückgefahren. Ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, so dieser Hof, den ich da gesehen habe mit den Aldi-Hühnern, kann ich überhaupt nicht meckern. 5000, das ist zwar mehr, als man sich jetzt vorstellt unter einem kleinen Bauernhof mit 64 Hühnern oder so, aber 5000 im Vergleich zu 700.000, was sonst so große Höfe haben, ist eigentlich noch relativ idyllisch. Und was ich mir aber nicht vorstellen kann, also wie Aldi das logistisch macht, Es gibt ja viele Betrügereien bei Hühnern. Auch Tierschützer sagen, dass diese Nummer, die da draufsteht für www.wasstehtaufdemei.de, dass die gefälscht wird. Es gab schon viele Beispiele, was ich recherchiert habe, Briefkastenfirmen irgendwo in Belgien und Frankreich und so, wo da praktisch ganze Imperien, so eine Scheinwelt mit glücklichen Hühnern aufgebaut worden ist. Also wenn ich da das sehe, das www.wasstehtaufdemei.de, wenn ich zu dem Aldi-Produzenten gehe, bin ich trotzdem nur misstrauisch, ob das wirklich alles irgendwie stimmt, weil ich zu viel Betrügereien in dieser Geflügelwirtschaft recherchiert habe, als dass ich so richtig so glaubensstark nur sein könnte. Und habe ich also bei Aldi angerufen und gefragt, wie das geht, wie viele Bio-Eier sie insgesamt verkaufen und wie viele Höfe sie hätten und ob sie mir Liste schicken könnten von den ganzen Höfen und so. Und da war gar nichts. Also Aldi gibt da keine Auskunft drüber und da gibt es natürlich gar keine Transparenz. Es gehört einfach zum Geschäftsprinzip von Aldi. So, nun habe ich jetzt wirklich die Information, ich habe diesen einen Hof gesehen, ich habe das nachverfolgen können, was auf meinem Eis stand. Aber für mich ist es unplausibel, wie Aldi das bewerkstelligen will. Vielleicht haben die da ein Produktionsgeheimnis, keine Ahnung. Also ich bin da misstrauisch und also ich mag das gern glauben, nur mir fehlt der Beweis dafür und mir fehlt irgendwie eine Plausibilität dafür.
Ist denn mit dem Vormarsch der Bioware, der Öko-Äpfel, des ökologischen Fleischanbaus, ist denn damit auch die Transparenz gestiegen? Weil das wäre ja die Forderung.
Also das ist halt schwierig mit der Transparenz. Also Aldi ist aus Prinzip praktisch nicht transparent. Und Sie müssen sehen, in dem Supermarktwesen, da müssen Sie einfach von allem gigantische Mengen besorgen. Ich habe vor Jahren, als ich noch beim Spiegel war, habe ich mal bei Rewe angerufen. Die sind jetzt ein bisschen transparenter als Aldi und habe den Pressesprecher gefragt, wie viel Eier sie verkaufen. Und dann sagt er so auf Anhieb, ich schätze mal so eine Million. Da müssen Sie nochmal nachfragen. Ich glaube nicht, dass es eine Million ist. So, das waren damals also viel mehr als eine Million. Heutzutage ist eine Milliarde Eier, was
pro Rewe, Tag,
also
pro Jahr.
Pro Jahr, was Rewe verkauft. Eine Milliarde Eier und davon 10% Bio. Also Rewe verkauft 100 Millionen Bio-Eier pro Jahr. So, und die müssen halt auch irgendwo hergestellt werden. So, das heißt, wenn wir jetzt praktisch von der normalen, idyllischen, kleinbäuerlichen Welt in die Supermarktwelt gehen, dann brauchen wir von allem gleich zig Millionen, zig Tonnen. So, einfach alles in riesigen Mengen. Wobei natürlich wiederum die Gefahr wächst, dass dort auch bioindustriell hergestellt wird. So, das heißt, sobald Sie irgendwie aus der herkömmlichen, traditionellen Struktur in die Supermarktstruktur gehen, besteht sofort die Gefahr, dass auch die Produktionsstrukturen sich dem anpassen und nicht so idyllisch sind und nicht so naturnah sind, wie wir Konsumenten uns das in unserem verträumten Hirn gern vorstellen.
Insofern schreiben Sie in Ihrem Buch Der Biobluff über die Eierfälscher GmbH.
Damit fängt das Buch an und das war für mich halt auch der Grund, da praktisch ein bisschen mit Misstrauen heranzugehen. Ich habe da mal Recherchen in diesem Eiermilieu betrieben. Ich habe mal so vor Jahren so Eier gekauft, da stand Körnli-Ei drauf und Ländli-Ei und so. Und da stand eine Adresse drauf und dann sind wir da hingefahren, das war irgendwo hinter Würzburg auf dem Land. Wir haben Fotografen dabei gehabt und wir wollten die Hühner besuchen von dem Körnli-Ländli-Ei. Und die Adresse, das war so eine kleine Stadt und dann sind wir in die Straße reingefahren, waren da lauter so ganz normale kleine Einfamilienhäuser und aber weit und breit keine Hühnerfarm. Und dann die Nummer da war, dann haben wir da geklingelt. Ich habe davor schon angerufen, da war aber immer Anrufbeantworter und dann habe ich da geklingelt und gefragt, Entschuldigung, ist hier irgendwie Körnli-Ländli-Ei? War das so eine ältere Frau? Ich sagte, nee, das wäre ihr Sohn. Also wie, was ihr Sohn? Wo ist ihr Sohn und wo sind die Hühner? Dann sagte sie, ja, sie wäre nur die Adresse. Ihr Sohn, der wäre bei Goldei in Dietzenbach, das ist im Hessischen, irgendwo einer der größten deutschen Eierkonzerne. Und der Sohn heißt Matthias Zeitler. Und den habe ich dann hinterher angerufen und gesagt, sie, Entschuldigung, wir waren bei ihrer Mutter gewesen, weil auf den Eiern stand irgendwie die Adresse von ihrer Mutter. Und Matthias Zeitler, wie gesagt, der Chef von Goldei, Geschäftsführer. Und er sagt, ja, das wäre normal, das wäre irgendwie Marketing. Sie hätten irgendwie so ein paar Mitarbeiter und die geben halt einfach irgendeine idyllische Adresse drauf an, damit es idyllisch klingt. So, das war vor ein paar Jahren. Später haben sie eine andere Adresse gehabt, da habe ich dann auch angerufen. So, das ist praktisch so diese Scheinwelt, die da aus Marketinggründen entsteht, wo sich auch keiner was Böses dabei denkt. Das ist einfach Marketing. So ging die Logik, das ist Marketing. Da braucht sich keiner was dabei denken, wenn das gelogen ist. So wir, die wir im Supermarkt da diese Bilder sehen von den Hühnern, die idyllischen Adressen da lesen, wir sollen natürlich denken, da wären die Hühner zu Hause, aber da wohnt kein Huhn.
Der Inbegriff der Massenküche, wenn wir die ganze Zeit in unserem Doppelkopf auf H2 Kultur mit Hans-Ulrich Grimm über Massenfütterung gesprochen haben, und der Markt ist ja nichts anderes, dann landen wir ja in der Kantine. Also wir haben im Hessischen Rundfunk eine Kantine, da kommt netterweise die Polizei essen, wahrscheinlich nicht, um zu überprüfen, sondern weil es hier so lecker schmeckt und woanders vielleicht auch nicht so lecker schmeckt, wie man dann vielleicht in anderen Bürokantinen überprüfen kann. Hat sich mit dem Vormarsch der Bio-Nahrung das Kantinenessen verbessert bei den Stichproben, die Sie gemacht haben? Berichten Sie.
Also Stichprobe von vorhin, ich habe ja bei Ihnen in der Kantine Schweinerücken mit brauner Soße gegessen. Die war wirklich völlig überrascht, wie gut diese braune Soße ist. Also die schmeckte wirklich wie eine richtige aus Knochen gemachte braune Soße. Da war ich wirklich völlig hin und her gerissen, also dass es so gut schmecken kann in der Kantine. So, also sowas gibt es. Es gibt auch engagierte Küchenchefs in Kantinen. Ich finde, sowas ist auch hochverantwortungsvoll, wenn man die Menschen da, wo sie praktisch wehrlos sind am Arbeitsplatz, wo sie da hingehen müssen, was essen müssen, wo sie auch sehr darauf angewiesen sind, dass das Essen sie nährt und stärkt und kräftigt. Wenn sie da wirklich was Gutes vorgesetzt kriegen, finde ich wirklich höchst verdienstvoll. Und das dann für so riesige Menschenmengen zu produzieren, finde ich sehr achtbar.
Das ist eine kleine Entscheidung zwischen Glutamat oder irgendwelchen Pülverchen, Aromastoffen, über die wir vorhin sprachen, und der stundenlang gekochten Knochensuppe.
Das ist eine kleine oder auch eine große Entscheidung, also je nachdem, in welchem Maßstab das stattfindet. Wichtiger ist natürlich noch im Krankenhaus zum Beispiel so. Aber an diesen ganzen Großverpflegungsverköstigungsstätten ist es natürlich elementar wichtig, dass dort die Entscheidung in diese oder in die andere Richtung getroffen wird. Und wenn es dann so stattfindet wie bei Ihnen im Hessischen Rundfunk, kann ich nur gratulieren.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, das werde ich nicht verdünnen. Wir hören auf mit Fanta von Bobby Blum aus dem Mocho-Club, aber nicht ohne Ihnen zu danken, dass Sie gekommen sind, Hans-Ulrich Grimm, in den Doppelkopf auf HR2 Kultur. Das vorerst letzte Buch, das Sie geschrieben haben, weil weitere werden folgen, wie wir ja heute besprochen haben, Die Ernährungsfalle. Und das ist merkwürdigerweise ein Lexikon. Was steht denn da jetzt bitte drin?
Das Buch Die Ernährungsfalle, das ging zurück auf einen Leserwunsch. Mich hat mal ein Leser gefragt, ob es eigentlich nicht ein Buch gäbe, wo praktisch alles drinsteht, was ich in meinen bisherigen Büchern geschrieben hätte, wie ein Lexikon, so von Aroma bis Zusatzstoffe. Tierfutter, Glutamat, irgendwie all sowas. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. So, dass man das praktisch handhabbar in kurzen oder auch ausführlicheren Stichworten alles zusammenfasst, was ich in meinen Büchern geschrieben habe. Und das habe ich dann gemacht, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Maike Ehrlichmann, haben wir einfach alles zusammengetragen, was in den Büchern gestanden hat. Und ich war hinterher selber überrascht, wie viel Material das ist, was da entstanden ist. Und ich finde, man kann es, also die Leser sagen jetzt, nachdem es erschienen ist, sie haben es in der Küche stehen, sie können es praktisch so lesen, als Nachschlagewerk, wenn sie in der Küche schon was wissen wollen, nach dem Einkaufen.
Oder sie, Pech gehabt haben.
Ja, genau. Oder sie blättern es einfach so mal durch und lesen quer die Verweise von hinten nach vorne. Also die Leser lesen es irgendwie mit viel Gewinn.
Die Ernährungsfall im Heine Verlag. Wie viele Bücher haben Sie geschrieben? Der Bio-Bluff liegt 12. hier auf dem Tisch und Tödliche Hamburger, also fehlen mir noch 10 von Ihnen.
Das berühmteste ist die Suppe Lüge, das gilt mittlerweile als Klassiker der Nahrungskritik. Das Verkauf ist 1997 zum ersten Mal erschienen und hat mittlerweile knapp 200.000 Exemplare verkauft und verkauft sich immer weiter. Also ich aktualisiere die Bücher regelmäßig und so sind sie eigentlich immer auf dem neuesten Stand.
Herzlichen Dank. Hans-Ulrich Grimm, Gastgeber Johann Schelljem. Der Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Hans-Ulrich Grimm klingt aus mit Fanta von Bobby Blum, Mocho Club. Herzlichen Dank.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.